Deutschlandfunk Kultur, der runde Tisch.
Herzlich willkommen, guten Tag, mein Name ist Corbinian Frenzel. Ich begrüße Sie aus dem Literaturhaus in Leipzig, aus der Stadt, die gerade einmal mehr die Bücher feiert auf der Buchmesse. Eine Stadt, die aber auch vor allem verbunden ist mit dem Ruf nach Freiheit. Wir sind das Volk und die Mauer muss weg. Das waren die Parolen der friedlichen Revolution, die vor bald 30 Jahren hier zuallererst laut wurden. Und da stellt sich natürlich nach 30 Jahren die Frage, wo stehen wir eigentlich? Und die stellt sich nicht nur, weil wir dieses Jubiläum erreicht haben, die stellt sich auch, weil wir in letzter Zeit wieder häufiger diesen Ruf gehört haben. Wir sind das Volk. Aber er klang anders, dieser Ruf. Und anders ist auch, wenn wir an die Parole denken, die Mauer muss weg. Denn wir stellen fest, die Mauer ist zurück als politische Idee. Es werden wieder Mauern gebaut in Europa. Viktor Orban ist ein Beispiel, Donald Trump ist ein Beispiel, der die Mauer in Mexiko oder zur Grenze zu Mexiko bauen will. Überall in Europa, wo Zäune gezogen werden, um Flüchtlinge draußen zu halten, ganz zu schweigen von der Mauer in den Köpfen zwischen Ost und West, zwischen links und rechts, möglicherweise zwischen Migranten und Nicht-Migranten, Männern und Frauen. Ist das alles eine große Rolle rückwärts in der Geschichte oder brauchen Menschen möglicherweise auch Mauern? Und wie viele Mauern brauchen wir, wenn dem so sei? Diese Frage steht im Zentrum des zweiten runden Tisches im Deutschlandfunk Kultur. Unsere kleine Anleihe an ein großes Instrument der Wendezeit, um in dieser zerrissenen Zeit wieder ins Gespräch zu kommen. Das tun wir heute mit diesen Gästen. Ferda Attermann ist da, Spiegel-Kolumnistin. Und ich werde Sie versprochen nicht fragen, wo Sie herkommen. Hört auf zu fragen, ich bin von hier, das ist Ihre Antwort per aktuellem Buch, ein Plädoyer, Menschen mit Migrationshintergrund ganz selbstverständlich als Teil des deutschen Wir zu begreifen. Die entsprechende Debatte gab es auf Twitter, Hashtag von hier. Schönen guten Tag.
Hallo.
Ich begrüße Thea Dorn, Krimi-Autorin, Dramaturgin, eine Stimme, die sich in vielen gesellschaftspolitischen Debatten zu Wort meldet, sei es MeToo, sei es aber auch durch ihren jüngsten Sachbuchtitel Deutsch nicht dumpf, Plädoyer für einen aufgeklärten Patriotismus. Schönen guten Tag. Ingo Schulze, Bestsellerautor, unter anderem zuletzt mit dem Roman Peter Holz, ein Schriftsteller, der immer wieder die Stimme erhebt gegen die um sich greifende Marktlogik und der für soziale Gerechtigkeit streitet. Aktiver Protagonist der Wendezeit, damals schon selbst am runden Tisch. Ich freue mich, dass Sie heute an diesem sitzen. Und Cora Stephan, Krimi-Autorin, Buchautorin, zuletzt der autobiografische Roman Ab heute heiße ich Margot. Weiter zurück liegt Angela Merkel, ein Irrtum, das haben Sie 2011 geschrieben. Und mit diesem Irrtum und anderen politischen Themen befassen Sie sich auch immer wieder in aktuellen Beiträgen, unter anderem in Ihrem Blog. Cora Stephan, guten Tag. Ich würde gerne ganz kurz von Ihnen allen eine Verortung haben. Fangen wir vielleicht mit den sichtbarsten Mauer- und Grenzprojekten an. Der Trumpschen Mauer Richtung Mexiko und Viktor Orbans Grenzzaun. Cora Stephan, Mauern, die legitim sind?
Natürlich sind Mauern legitim. Solange wir Nationalstaaten haben, ist es legitim, die eigene Grenze zu schützen. Übrigens, wir verwechseln das bitte nicht mit der Mauer, die dafür gesorgt hat, dass die Bevölkerung drin bleibt.
Aber diese beiden ganz konkreten Projekte?
Sondern einem, ja, es gibt noch mehr. Das Erstaunliche ist, nach der Berliner Mauer gibt es immer mehr Mauern. Also ich habe das mal ein bisschen mir nachgeguckt. Es ist verblüffend, die Mauern nehmen zu.
Aber
Türkei und Syrien, auch ein schönes Beispiel.
Frau Stephan, darf ich noch mal konkret nachfragen? Bleiben wir mal bei der Trumpschen Mauer. Für Sie legitim, dass ein solches politisches Projekt verfolgt wird?
Es ist legitim, die Grenze zu schützen. Und ich weiß, wir alle möchten gerne auf Trump herumtrampeln, nur dieses Projekt ist sehr, sehr alt. Auch Obama war der Meinung, man müsse die Grenze zu Mexiko dicht machen, wegen Waffen- und Drogenschmuggel. Also legitim ist natürlich auch so ein Begriff. Finden wir das schön? Das ist eine andere Frage, ob wir das schön finden. Aber es könnte nötig sein. Und legitim ist es in der Tat.
Okay, da haben Sie verschiedene Begriffsmöglichkeiten reingebracht. Ingo Schulze, nicht schön, aber nötig oder auch nicht nötig?
Na, die Frage ist, wie man dann mit so einer Mauer oder so einem Grenzzaun umgeht. Ich denke ja, Mauern sind erstmal schon eine Kapitulation, weil Ausdruck von einem ungelösten Problem. Und dann ist natürlich die Frage, wenn man dann versucht, dieses Problem mit einer Mauer zu lösen, wie geht man dann mit diesen Toren in der Mauer um? Und das führt dann zu etwas anderem. Also insofern ist eine Mauer erstmal, wie gesagt, schon mal eine Niederlage, aber dann Wenn man das erstmal akzeptiert hat, ist es erstmal neutral. Es kommt darauf an, wie man damit umgeht. Man sieht eine Mauer in Zypern, man sieht Mauern in Israel. Also es ist halt wirklich die Frage, wie geht man dann mit den Toren in dieser Mauer um?
Ich hätte jetzt gerade von Ihnen, Ingo Schulze, ein ganz klares Nein erwartet bei der Frage, ob die Trump'sche Mauer legitim ist. Das war jetzt etwas
unklarer. Naja, das Perfide war ja das oder ist, dass dieser, soweit ich informiert bin, dass dieser Grenzzaun zwischen Mexiko und USA oder von den USA errichtete, so eine gewisse Durchlässigkeit gefördert hat. Also weil man einfach diese billigen Arbeitskräfte schon haben wollte. Also das ist wirklich diffizil. Ich meine, das Problem ist einfach diese unglaubliche Ungleichheit und dass der Norden auf Kosten des Süden lebt und dass dadurch so ein Druck entsteht. Darüber muss man dann auch reden. Aber wenn man das jetzt als etwas, was versucht zu regulieren, dann muss man sagen, wie gehen wir eben damit um mit den Leuten, die wir draußen halten? Weil was bedeutet das Fluchtursachenbekämpfung? Was bedeutet das für unseren Alltagslebenswandel und?
Thea Dorn. Dürfen, sollen solche Mauern sein? Ich bleibe nochmal bei diesen beiden Beispielen. Sie können sich vielleicht auch auf Viktor Orban und seinen Grenzzaun konzentrieren.
Ja, das ist nicht so einfach, sich darauf zu konzentrieren, weil die Frage reicht ja viel tiefer. Wenn wir uns anschauen, wenn wir mittelalterliche Städte besichtigen, freuen wir uns alle, was es da für schöne Stadtmauern gibt. Auf denen gehen wir heute gerne spazieren. Also sprich
die Stadttore.
Ja, aber es gab also in Zeiten, die selber sich als hochkriegerisch, dauerkriegerisch, hochaggressiv verstanden haben, war die Mauer eine Selbstverständlichkeit. In der modernen Zeit, in dem modernen westlichen Verständnis, nach dem wir leben, sind Mauern gewissermaßen schon Kapitulationen. Also Mauern scheinen mir eine Art von Ultima Ratio zu sein, wenn die Politik sonst nicht mehr weiter weiß. Und deshalb, glaube ich, ist der Skandal als solcher noch nicht mal das Faktum der Mauer, sondern man muss eben jeweils sehr genau hinschauen, mit welcher Rhetorik, mit welcher Zielsetzung, wie wird die Bedrohung beschrieben, die mit der Mauer abgewehrt werden soll. Ist das überhaupt ein sinnvolles Instrument? Oder ist es, und wenn wir jetzt, da komme ich dann konkret auf Trump, wo ich den Eindruck habe, das ist im Wesentlichen eine pompöse, hysterische Symbolpolitik. Das, was er angeblich abwenden will, also er ist sich ja auch nicht sicher, wie viele Millionen da angeblich täglich Richtung USA marschieren, quer durch Lateinamerika. Die Zahlen sind absurd, nach allem, was man von neutraleren Beobachtern weiß. Deshalb würde ich zum Beispiel für diese amerikanischen Pläne sagen, da bin ich mir nicht sicher, ob das tatsächlich ein angemessenes Mittel ist oder, wie ich sagte, nicht hysterisch pompöse Symbolpolitik.
Ich zähle mal dreimal, kein klares Ja oder Nein. Ferda Attermann, kriege ich eins von Ihnen? Trumps Mauer, Orbans Zaun.
Finde ich falsch.
Sie
kriegen es.
Ja. Okay.
Bin ich nicht dabei.
Klare Sachen. Finden Sie falsch? Ich habe diese Frage natürlich auch vor diesem Hintergrund gestellt, dieser 30 Jahre nach dem Fall der Berliner Mauer, der ja ein Fall der Berliner Mauer war, ein Fall der deutsch-deutschen Grenze, ein Fall des Eisernen Vorhangs, der ja bejubelt wurde in der ganzen Welt, nicht nur von den Menschen, die es direkt betroffen hat, der eine Phase der Euphorie freigesetzt hat. Und heute stehen wir politisch an einem Punkt, wo Mauerbau, und an vielen Stellen muss man ja wirklich von einem ganz konkreten Mauerbau sprechen, wieder eine politische Option ist. Jetzt stelle ich die nicht ganz kleine Frage, wie kann das eigentlich sein? Ist das diese Rolle rückwärts in der Geschichte?
Aber sind das nicht zwei verschiedene Dinge? Die deutsch-deutsche Grenze diente dazu, die DDR-Bevölkerung an der Flucht zu hindern. Die Grenzen, über die wir eben ein wenig diskutiert haben, wir haben ja nur ein paar wenige genannt, ich habe noch auf Türkei und Syrien verwiesen, dienen dazu, Menschen nicht hineinzulassen. Das sind zwei völlig verschiedene Dinge. Ich weiß nicht, warum das so gerne vermischt wird.
Aber steht nicht beides für Reisefreiheit? Ob in die eine oder andere Richtung, warum ist das ein Unterschied? Also natürlich aus egoistischer Sicht ist es ein Unterschied. Ich mache eine Mauer für mich oder ich mache eine Mauer, also sozusagen für meine Leute oder gegen meine Leute. Aber wenn man das Moralische weglässt, sind das am Ende beides Mauern, die verhindern, dass es Bewegung gibt.
Die Bevölkerung einsperren ist etwas anderes.
Ja, aber
als nicht alle reinlassen.
Ist nur eine Frage
das
der
hat nichts mit Aussperren zu tun. Solange wir Nationalstaaten haben, haben wir Grenzen. Und die Souveränität eines Nationalstaates besteht darin, zu bestimmen, wer reinkommt und wer nicht. Und der Witz ist ja der, ich meine, Ingo Schulze hat das ja gerade gesagt, also nichts ist undurchdringlich. Also selbst Mauern sind nicht undurchdringlich, es gibt immer Tore und es gibt immer Türen. Und da ist dann in der Tat die Frage, also wie regelt man die Bewegung,
aber für die ich auch bin. Ja, wären Sie sich da einig? Ist das ein qualitativer Unterschied? Sie sind sich nicht einig. Ich frage die anderen beiden, Ingo Schulze, Thea Dorn. Macht es einen Unterschied, ob eine Mauer einsperrt oder aussperrt?
Nee, man sollte es natürlich unterscheiden, aber diejenigen, die die Mauer zuerst wiederhaben wollten, waren die Westberliner Taxifahrer.
Also ich würde mich, glaube ich, da eher der Position von Cora Stephan anschließen. Ich glaube, auch solange wir Nationalstaaten haben auf dieser Welt, gehört es zum Aufgabenbereich eines Nationalstaats, die Grenzen. Es gehört nicht dazu, seine Bevölkerung in andere Länder wechseln zu hindern, aber es gehört dazu, die Grenzen zu schützen. Und dann, glaube ich, weiß ich gar nicht, ob die Mauerdiskussion dann da das richtige Reizwort ist, weil Mauer ist nun mal ein Reizwort, dann müssten wir eher über Sinn und Unsinn von Nationalstaaten reden und darüber reden, warum ich zum Beispiel zu denen gehöre, die glauben, dass der heterogene, freiheitlich verfasste Nationalstaat bisher die beste politische Erfindung ist, die die Menschheit gemacht hat, und was man aufs Spiel setzt, wenn man eher aus meiner Sicht nebulos wölkige, ohne Zweifel moralisch hochredliche, aber eben in der Umsetzung, glaube ich, hochfragwürdige Konzepte wie, dass es eben gar keine Grenzen mehr geben soll, gar keine nationalen Territorien, was das dann für die Verfasstheit der dadurch ja radikal neu entstehenden oder sich neu ordnenden Welt heißt, ist mir hoch unklar. Und deshalb wird mir immer etwas unwohl, wenn man vorschnell sagt, dieser Nationalstaat ist so ein böses Vehikel aus dem 19. Jahrhundert, das gehört eigentlich ganz schnell abgeschafft. Also wie gesagt, ich glaube, es ist sinnvoll, das allergische Thema, muss es denn nun wirklich so ein hässliches Teil aus Beton mit Stacheldraht drauf oder im Zweifelsfall, wie im deutsch-deutschen Fall, auch noch mit Selbstschussanlagen, mit Schussanlagen versehen sein? Oder reden wir tatsächlich erstmal über Grenzen? Und das sind natürlich verwandte Themen, aber ich glaube, es ist hilfreich, dass sich erstmal zu klären, ob wir überhaupt einig sind, ob es Grenzen geben soll. Weil wenn wir da schon nicht einig sind, also wenn an dem Tisch schon Seiten sitzen.
So war ich. Also ich habe weder über Nationalstaat noch über Grenzen. Ich habe tatsächlich nur über Mauern gesprochen und finde auch da eben, das gibt den Unterschied Mauer rein oder raus. Auch da kann man fragen, für wen ist es ein Vor- oder Nachteil. Aber wenn ich kurz, wenn wir über Mauern sprechen, also wenn es darum geht, zum Beispiel zu verhindern, Sie sagten ja, auch Obama hat ja schon gesagt, Frau Stephan, er wollte wegen Drogenhandel und Waffenschmuggel.
Er hat es gesagt, er hat es gemacht.
Genau, aber er hat ja keine Mauer gebaut. Also deswegen war ich jetzt noch bei Mauern. Und ich finde auch, es ist ja nicht so, dass alles zugemacht wurde. Also der Handel nach draußen, alles, was einem selber was bringt, macht man ja weiter. Die Mauern sind ja nicht wirklich dicht. Die sind ja nur dicht bei, wen lasse ich rein? So. Und jetzt, ob gedachte Mauern, ob Grenzzäune oder ob echte Mauern.
Obama hat 2010 die Nationalgarde mobilisiert und an die US-Grenze zu Mexiko geschickt. Also er hat da offenbar wir halten ja immer Obama für heilig und Trump für den ganz schlimmen. Ja. Also so ist das eben nicht. Es ist offenkundig eine Notwendigkeit erkannt worden, etwas zu kontrollieren, zum Beispiel eben Waffen- und Drogenschmuggel. Ob das gelungen ist, wie man das machen soll, ist eine andere Frage, die mich ehrlich gesagt gar nicht so brennend interessiert.
Lassen Sie uns über diese Frage der Grenzen und wie Grenzen notwendig sind und wie wir sie dann mal auch ziehen, sprechen. Ich würde gerne noch mal auf die einsperrende Mauer kommen, denn wir sind ja in Leipzig, wir sind im 30. Jahr der großen Wendezeit und am liebsten könnten wir das eigentlich aussparen, dieses Thema, wenn wir an dem Punkt wären, dass wir sagen könnten, 30 Jahre danach ist die Mauer de facto weg, aber sie ist auch aus den Köpfen weg. Und dann gab es ja gerade in den letzten Monaten, in den letzten Jahren Chemnitz und andere Ereignisse, die den Eindruck verschärft haben, das ist gar nicht der Fall, das ist nicht nur gar nicht der Fall, sondern möglicherweise hat sich da eine Teilung auch ohne diese Mauer zementiert oder vielleicht sogar wieder verschärft, die wir so gar nicht betrachtet hätten, Ingo Schulze. Oder sehen Sie das anders?
Was ich besonders unglücklich finde, ist immer das Bild von der Mauer im Kopf. Das tut mir richtig weh. Also ich weiß nicht, was das. Damit kann ich immer nichts anfangen. Ich glaube, dass viele Unterschiede zusätzlich zu der unterschiedlichen Sozialisation bis 89 dann nochmal zu Beginn oder in der ersten Hälfte der 90er Jahre entstanden sind. Also die Erfahrung der ersten 90er Jahre, also gerade im Osten, das war, glaube ich, sehr, sehr prägend. Und es ist ja nicht so, dass eben mit dem Mauerfall oder mit dem Beitritt der Osten aufgehört hätte. Und ich finde das auch überhaupt gar nicht anstrebenswert, dass wir alle dieselben Erfahrungen haben. Das sind halt unterschiedliche Dinge. Und ich finde es auch immer viel zu kurz gegriffen, die Anerkennung der Lebensleistung der östlichen Brüder und Schwestern. Das springt dann immer so mit, naja, sie haben sich schon bemüht, es hat nur alles nichts gebracht. Man darf das nicht nur so auf der individuellen Ebene sehen, sondern was ist da versucht worden? Und da denke ich, dass jetzt mal nach 30 Jahren vielleicht doch mal wieder die Möglichkeit ist, darüber nachzudenken, was war das eigentlich für ein Gesellschaftsversuch, der da stattgefunden hat und was von diesen Dingen sind vielleicht überlegenswert, die wir heute brauchen. Also wenn Sie sich erinnern, Anfang der 90er Jahre war ja Kindergarten irgendwie das allerletzte, ja, und wo man jetzt irgendwie seit 10 Jahren oder ich weiß nicht wie lange sagt, nee, das war ja gar nicht so schlecht. Und das betrifft natürlich viele Dinge. Und was mein Bezugspunkt immer ist, was ich selbst gar nicht so klar immer selbst gesehen habe, aber das ist schon das, was, sagen wir mal, ab Oktober 89 bis zu den Wahlen, vielleicht sogar noch ein bisschen drüber hinaus, aber was in dieser Zeit an tatsächlichen Alternativen aufbrach. Es war schon der Versuch einer wirklich alle erfassenden Demokratie. Ich habe das gar nicht euphorisch in Erinnerung, sondern als eine ständige Überforderung. Das war natürlich etwas, was wichtig war. Und das wurde, muss man wiederum sagen, auch von den Ostdeutschen in erster Linie demokratisch entschieden. Wir wollen die D-Mark lieber gleich. Ja, und damit war das abgebrochen. Und das sind einfach verschiedene Dinge, wo es ja auch falsch ist, jetzt irgendwie immer zu sagen, die Ostdeutschen oder die Westdeutschen, das ist ja, diese Generalisierungen sind blöd. Also da finde ich mich nicht wieder. Und da ist eben so ein Begriff wie Unrechtsstaat, das heißt ja nicht, dass im Politischen, da gab es keinen Rechtsstaat, aber Arbeitsrecht, Familienrecht und so weiter, das hat schon ganz gut funktioniert. Mhm. Und mit so einem Begriff Unrechtsstaat wird eben alles erledigt. Und das finde ich sehr gefährlich.
Ich habe überlegt, es gibt ja dieses wunderbare Zitat von Bärbel Bohley, wir wollten Gerechtigkeit und bekamen den Rechtsstaat. Ich habe manchmal auch gerade mit Blick auf den heutigen Tag mich gefragt, was könnte auch mit Blick auf die Mauern, die wir heute diskutieren, ein Unwohlsein und eine Schwierigkeit verursacht haben und möglicherweise gerade mit Blick auf Ostdeutschland das Gefühl, wir wollten Demokratie und Selbstbestimmung in einem, das war ja dann die mehrheitliche Entscheidung, vereinten Deutschland und wir bekamen sofort die Europäisierung und Globalisierung und waren dann auf einmal viel schneller in einer ganz großen und in gewisser Weise heimatlosen Welt, als wir das vielleicht erwartet hätten.
Da darf ich ganz kurz dagegen sprechen. Das war eigentlich genau umgekehrt. In Altenburg, wo ich zu der Zeit war, gab es vor 10 Jahren eine wunderbare Ausstellung, Altenburg, Provinz in Europa. Es war eigentlich immer unsere Hoffnung, dass wir eine europäische Provinz werden. Das muss ich
dem
sagen.
Dem möchte ich mit einer Statistik der Rosa-Luxemburg-Stiftung widersprechen.
Okay.
Und zwar hat besagt...
Ich wusste gar nicht, dass Sie sowas lesen.
Ja, da staunen Sie, Herr Frenzel. Ne? Die Rosa-Luxemburg-Stiftung hat eine in der Tat sehr, sehr interessante Langzeitstudie gemacht, glaube knapp 20 Jahre lang. Leider endet die 2014, weil sie dann nicht mehr finanziert wurde. Und dort wurde gefragt nach, auf welcher Bezugseinheit fühlen Sie sich am meisten zugehörig? Also wo haben Sie die stärksten Identifikationsgefühle?
Das
und gefragt war jeweils nach, also Gemeinde, Stadt, Bezirk oder wie wir in Berlin sagen würden, Kiez. Dann die Frage Anhänglichkeit ans Bundesland. Dann gab es Ostdeutschland als Wahlmöglichkeit, Westdeutschland, die gesamte Bundesrepublik und Europa. Und ich will nur auf zwei Bereiche eingehen, weil die wirklich interessant sind. Auch im Jahre 2014 war mit Abstand der höchste identifikatorische Wert in den neuen Bundesländern die Größeneinheit Ostdeutschland. Das ist im Westen überhaupt nicht vergleichbar. Wenn man im Westen gefragt hat, identifizieren Sie sich auf deutscher Ebene, kommt mit 70% die Bundesrepublik, es sagen deutlich weniger, ich identifiziere mich mit der alten Bundesrepublik, mit Westdeutschland. Europäische Union ist im Osten bei 24, im Westen bei 32. Also deshalb würde ich in Frage stellen, ob das ein repräsentativer Eindruck ist, Herr Schulze, dass dieses proeuropäische Gefühl so massiv ausgeprägt war. Und wie gesagt, das ist auch im Westen nicht doll mit den 32%. Ich hätte auch eher da gehofft, wenn man mich gefragt hätte, ist deutlich höher. Aber ich frage mich natürlich schon, was bedeutet das, dass also eben jetzt 2014 ist 5 Jahre her, dass das so einen hohen identifikatorischen Faktor, also ein Gebilde, was es ja eigentlich gar nicht mehr geben sollte, weil Ostdeutschland spielt ja eigentlich keine Rolle mehr. Also es ist jetzt ein Deutschland. Was ist das? Also was drückt sich da aus? Welche enttäuschten Sehnsüchte oder welcher Zorn oder welche Anhänglichkeit, wo man den Eindruck hat, ich fühle mich eben doch nicht als Gesamtdeutscher, sondern ich fühle mich weiter als Ostdeutsche? Also was spielt da alles rein?
Vielleicht genau das der Punkt. Ostdeutschland spielt keine Rolle mehr. Weil ich glaube, wenn die Westdeutschen sagen, ich bin in der Bundesrepublik zu Hause, und sie sagen natürlich nicht Westdeutschland, weil wir noch nie Westdeutschland gesagt haben, weil wir immer Bundesrepublik gesagt haben. Als Sie das nämlich gerade sagten, die Mauer in den Köpfen, ist die nach 30 Jahren weg? Ich glaube ja, im Westen ja. Aber in der Hinsicht, dass man gar nicht mehr wahrnimmt, dass da mal eine Mauer war. Also ich finde, das ist so, wenn ich die Tagesschau gucke, ist das eine rein westdeutsche bundesrepublikanische Veranstaltung. Alle Jahrestage sind entweder, also es gibt die DDR immer dann, wenn es geht um Kinder in Heimen oder SED-Regime-Jahresjubiläen, also bei so problematischen Sachen. Es gibt offenbar, im Osten gab es offenbar keine Fußballereignisse, die mal ein Jubiläum wert wären, oder irgendwelche Alltagsereignisse wie Gladbeck, was jetzt kein Alltagsereignis ist, aber Gladbeck wird alle 5 Jahre die Entführung damals wiederholt. Im Osten scheint nie etwas passiert zu sein, was irgendwie wahrgenommen wird in dieser nationalen Berichterstattung. Ja. Und ich finde, das ist sehr symbolisch. Also die Tagesschau ist nur als Beispiel gemeint. Unsere Wahrnehmung, also mit unsere meine ich sogar jetzt wieder Westdeutsche, und auch mir fällt es auf. Also wenn ich schreibe, wir haben in Deutschland, wir waren schon immer ein Einwanderungsland, dann denke ich nur an die Geschichte in der Bundesrepublik. Ich vergesse, dass es da ein anderes Land gab, das zwar auch Einwanderungsland war auf seine Art, aber mit einer ganz anderen Geschichte. Und ich glaube, es gibt ganz vielen Leuten so. Und das wäre ich Ostdeutsche, ich wäre auch sauer.
Sie auch, Frau Stephan?
Nee, ich stimme dem völlig zu. Das ist wirklich so. Also Westdeutschland ist die Bundesrepublik, und alles andere ist irgendwie weit weg. Dunkeldeutschland, ganz schlimm, und irgendwie sowas, ja, ganz seltsam, seltsame Stämmehausen da. Und ich merke mehr und mehr, also ich sage mittlerweile, liebe Ossis, lasst mich mit den Wessis nicht alleine. Weil was mir fehlt, ist, dass dieses saturierte, wohl selbstgefällige Westdeutschland mal ein bisschen ein Sensorium dafür entwickelt, wie empfindlich meine Freunde sind, Ostdeutschland, die DDR noch miterlebt haben, die auf jeden falschen Ton hochsensibel reagieren. Und das begreife ich mehr und mehr. Es gibt so einen Falschsprech, so einen Gutsprech. Also alles wird irgendwie schön geredet. Und der Ossi ist da empfindlich. Der kennt das nämlich noch. Sprachregelungen, Framing. Ja, man muss das so sehen, man muss das so ausdrücken. Man darf dieses oder jenes nicht sagen. Diese Empfindlichkeit, von der profitiere ich sehr. Also die gefällt mir gut.
Darf ich da als empfindlicher Ostler sagen, ich finde immer diese Bezeichnung Ossi und Wessi, das mag ich irgendwie auch nicht. Also,
haben Sie eine Alternative?
Wessi mag ich auch nicht. Ich würde immer von Ostler oder Westler reden, wenn man es irgendwie braucht. Das kommt natürlich immer auf den Kontext drauf an, wann das eine Rolle spielt. Ich wollte nur zu meiner lieben Kollegin Dorn sagen, mit diesem, dass die, sag mal, Altbundesrepublikaner eben eher dann Gesamtdeutschland wählen. Das, ich glaube, da steckt der Teufel im Detail. Das war ja immer dieses schöne Erlebnis, wenn wir Besuch hatten und die sagten, wir fahren zurück nach Deutschland. So, also ich glaube, dass vieles auch daher kommt, dass man das mit so einem Alleinvertretungsanspruch dabei so zu tun hat. Aber ich finde das ja gar nicht schlecht, dass man sich auf dieses Heimatgefühl, ich meine, selbst Heimat ist für mich sehr viel kleiner gefasst. Ich empfinde jetzt nicht die Ostsee als meine Heimat. Aber das heißt natürlich, dass es wirklich so eine Prägung gegeben hat, was ich anfangs auch versuchte zu sagen, dass diese 90er Jahre natürlich nochmal ein ganz grundsätzliches Erlebnis waren, was man tatsächlich als Ostdeutsche dann erlebt hat, was vielleicht vorher sogar das Erleben immer noch differenzierter war, weil man sich anders zugeordnet hat.
Inge Schulze, wenn ich das gerade mal diesen Gedanken aufnehmen darf, um dann auch vielleicht wieder auf die vielen Grenzen und Mauern zu kommen, die neu entstehen in der Welt. Das Gefühl, das damals in Ostdeutschland wahrscheinlich vorherrschte, korrigieren Sie mich, wenn ich das falsch sehe, ist wahrscheinlich auch eins des Kontrollverlustes. Und damit sind wir ja in gewisser Weise nicht mehr nur beim reinen Ost-West-Thema, sondern bei einem großen Thema. Wir haben in Großbritannien vor 3 Jahren beim Referendum erlebt, dass ein Hauptslogan, Take Back Control, also die Kontrolle wiedergewinnen, letztendlich dazu geführt hat, dass sich die Mehrheit der Briten für den Austritt entschieden hat, der jetzt etwas schwieriger sich gestaltet als gedacht. Aber sei es drum, das Gefühl, das sich da ausgedrückt hat, hat ja etwas ausgedrückt. Also diese Frage, inwieweit bin ich Herr oder Frau über mein Leben, mein ganz privates Leben, aber auch über den politischen Raum. Und dass wir da möglicherweise gerade deshalb auch eine Renaissance dieser Grenzziehung erleben, weil es offenbar ein Bedürfnis gibt, den Raum wieder kontrollierbarer zu machen.
Also wie ich schon eingangs sagte, also ich glaube, dass diese neue Maueritis, die wir irgendwie erleben, das ist ein Zeichen davon, dass reihenweise die Nerven verloren, blank liegen und verloren gehen. Also wenn man das jetzt erstmal auf einem harmloseren Beispiel, wenn ich sehe, da hat jemand um sein Grundstück ein normales Jägerzäunle oder irgendeine Buchsbaumhecke oder irgendwas, denke ich mir nur, ja, da will halt einer klar machen, das ist meins, aber er ist nicht, wenn ich sehe, dass da einer anfängt, 4 Meter Zäune hinzubauen und wie gesagt, noch eine Kamera oben drauf und Stacheldraht oder Glasscherben, denke ich, oh, da hat A, einer Angst oder er ist paranoid oder es ist wirklich verdammt gefährlich, er muss wirklich sich hier Tag und Nacht quasi gefängnismäßig abschirmen. Und das scheint mir erstmal, also ich glaube, das muss man erstmal diagnostizieren, dass es offensichtlich diese Zeiten, also die große Euphorie war ja nach 89, 90, jetzt ist die Zeit passé, wo wir diese markanten Abgrenzungen, jetzt öffnet sich nur noch alles, wir werden alle entspannter, irgendwie wächst diese ganze Welt zusammen, wir werden uns alle im Wesentlichen über früher oder kürzer auf ein Gesellschaftsmodell, nämlich den liberalen freiheitlichen Rechtsstaat einigen. Ich glaube auch, dass das schon ein Fieberthermometer dafür ist, das anzeigt, dass wir deutlich aggressiveren und hektischeren Zeiten entgegengehen, wenn plötzlich der Eindruck grassiert, es ist so gefährlich, es wird so bedrohlich, dass ich anfangen muss, eben wie in raueren Zeiten der Geschichte, plötzlich wieder massive Mauern hinzustellen.
Es gibt einen schönen Buchtitel, der heißt Fröste der Freiheit. Und ich meine, man kann natürlich auch sagen, der Westen ist ja auch jahrzehntelang geschützt worden durch den Eisernen Vorhang. Nicht? Wir hatten ja damit nichts zu tun. Meine Güte, da lebt man sein beschauliches Leben im Westen und alles easy, alles prima, alles wunderbar. Die Fröste der Freiheit treffen natürlich alle. Ich habe übrigens auch einen Migrationshintergrund wegen Heimat, fällt mir gerade ein. Ich habe keine Heimatgefühle, weil ich bin...
Migrationshintergrund?
Meine Eltern kommen aus Thüringen. Ich bin extrem sesshaft, aber ich bin nicht verwurzelt, wie zum Beispiel meine Nachbarn. Ich lebe auf dem Land, ich lebe in der Provinz. Ich glaube, das ist ganz wichtig für manche Verfasstheiten. Es gibt ein hochinteressantes Buch, was diese Phänomene beschreiben. Wir haben ja eine intellektuelle Debatte über die große Welt, globalisieren, offen, alles offene Grenzen und so weiter und so fort. Aber ein großer Teil der Bevölkerung bleibt an dem Ort, an dem sie geboren sind. Das ist nach wie vor so. Oder sie bewegen sich nur relativ wenig weit weg. Es sei denn, wie gesagt, meine Eltern haben mir das Gute angetan, sorry Thüringer, falls jemand da ist, 1947 eben in den Westen zu gehen. Ja, das ist mir gut bekommen. Aber diese Verwurzelung, die ich bei meinen Nachbarn erlebe, die habe ich einfach nicht. Ich bin interessiert an dem Nationalstaat als der Hülle und dem Schutzraum für Recht und Gesetz und auch für Solidarität, also auch für den Sozialstaat. Ich habe übrigens damals auch Bärbel Bohley ein bisschen belächelt, als sie sagte, wir wollten Gerechtigkeit, wir haben den Rechtsstaat bekommen. Ich habe gesagt, der Rechtsstaat ist großartig. Nach Recht und Gesetz geht es zu, nicht nach Willkür, nicht nach Denunziation, nicht nach, die Partei hat immer Recht. Das macht für mich den Nationalstaat aus. Das ist jetzt keine Heimat. Aber es ist etwas, was ich wie Thea auch unverzichtbar halte für eine gelingende Gesellschaft.
Cora Stephan sagt das beim Runden Tisch im Deutschlandfunk Kultur, gemeinsam mit dem Schriftsteller Ingo Schulze, mit Ferda Attermann, Spiegelkolumnistin und Autorin und der Schriftstellerin Thea Dorn sitzen wir hier, denken über die Frage nach, wie viele Mauern brauchen wir?
Sie hat mich ursprünglich gefragt, wie das mit dem Kontrollverlust ist. Ich bin noch nicht dazugekommen, was zu sagen. Ich wollte nur einfach sagen, wir waren ja froh, dass wir die Kontrolle weg hatten. Und bei dem Bild, das Thea Dorn brachte mit diesen Mauern, ist natürlich, wenn ich solche Dinge sehen würde oder sehe, dann denke ich natürlich, oh Gott, hat der ein Picasso irgendwie über dem Sofa hängen oder so. Also das heißt, das ist ja dann, es gibt dann tatsächlich die Angst, etwas zu verlieren. Wir übernehmen eigentlich keine Verantwortung dafür, was wir in der Welt angerichtet haben und anrichten. Und das überschneidet sich natürlich mit sehr vielen Dingen, dass im Osten gerade so viel über Heimat oder so gesprochen ist. Das lag ja auch daran oder liegt daran, dass so viele einfach weg mussten. Wir mussten ja flexibel und verfügbar werden, damit überhaupt noch Arbeit da ist. Und Da kann man natürlich jetzt sagen, Rechtsstaat, aber wie vieles hier gelaufen ist, gerade so mit der Enteignung oder eben dieses Rückgabe vor Entschädigung, das war wie eine Atombombe. Ja. Und das hat natürlich unglaublich viel Unsicherheit gebracht, auch ganz, ganz materielle Unsicherheit.
Man wollte ein vergangenes Bedrohung. Unrecht nicht sanktionieren. Ich meine, die
Argumentation und hat aber neues ja Unrecht geschaffen.
Sicher, Ingo Schulte, wenn ich kurz einhaken darf, man kann den Picasso verlieren, um im Bild von Thea Dorn und ihm zu bleiben, aber man kann natürlich auch andere Sachen verlieren und das hat Cora Stephan angesprochen, sei es soziale Errungenschaften, sei es zum Beispiel...
Da braucht man aber niemanden von draußen dazu.
Das ist natürlich die politische
des Menschen, ja. das ist das Problem. Sobald man jetzt etwas hat, möchte man es nicht unbedingt mit jedem teilen. Mhm. So sind die Mauern entstanden. Ich könnte jetzt mal hier als Nebenfachhistorikerin darauf verweisen, dass Mauern natürlich dazu dienen, sobald es so etwas wie Vorratshaltung gibt oder sobald es Pflanzen angebaut werden, die nicht nur ein Jahr lang halten, sondern länger. Wie zum Beispiel Weinreben.
Frau Stephan, Sie machen den Fehler, dass immer die Deutschen oder die Nationen immer als eine Geschlossenheit sehen.
Ich rede gerade über etwas ganz anderes.
Immer über den Nationalstaat.
Es gibt ganz unterschiedliche Interessen in einem Nationalstaat.
Darf ich eine Nachfrage stellen, die uns vielleicht deutlicher macht, wie Sie sich da verorten? Es gibt in Frankreich beispielsweise ganz starke Bemühungen, das fing schon in den frühen 2000er Jahren an, den polnischen Klempner außen vorzulassen, damit der französische Klempner weiter Arbeit hat. Und das hat man unter anderem damit erreicht, indem man gesagt hat, französische Sozialstandards müssen gelten für alle gleichermaßen, egal wo sie herkommen. Da würden Sie wahrscheinlich sagen, das ist gut so. Sozialstandards müssen gleichermaßen gelten. Unterm Strich bedeutete das aber, dass für die polnischen Klempner es nicht mehr attraktiv war, nach Frankreich zu kommen. Ist das eine Grenzziehung, die legitim, die gut ist, die Sie begrüßen würden?
Also Berlin würde doch zusammenbrechen ohne die polnischen Klempner. Also das ist ja, und ich finde, also ich kann es nicht im Einzelnen jetzt sagen, aber das finde ich natürlich wichtig, dass es so einen Mindestlohn gibt, der für alle Geld gilt. Also das finde ich eine Selbstverständlichkeit und da fände ich es auch gut,
dass der Osten nicht mehr konkurrenzfähig war nach der Einigung. Das ist doch ein Problem.
Das hat glaube ich ganz andere Gründe, dass man hier so vieles kaputt gemacht hat. Das ist sozusagen, es war ja praktisch ein hochsubventionierter Absatzmarkt, ohne dass man die Konkurrenz dazu bekommen hat. Also ich fände das richtig, europaweit einen einheitlichen Grundlohn zu haben, auf jeden Fall, damit das nicht so gegeneinander ausgespielt werden kann.
Die Frage ist doch, möchte der Franzose mehr zahlen für seinen National-Gleichpartner, sozusagen, also den anderen Franzosen, der Klempner ist, oder wie es bei uns in Berlin und auch sonst in Deutschland, Westdeutschland, Ostdeutschland sehr üblich ist, dass man eben sagt, ich hätte gern den günstigeren und der kann kommen, aus welchem Land er möchte.
Ich hätte gern überhaupt einen, ja.
Oder ich hätte gern überhaupt einen, genau. In Berlin auf jeden Fall. Und ich meine, das Gleiche ist ja mit Pflegekräften gerade. Also ich finde, wir sprechen gerade über diese Themen, als könnte man so hermetisch abgeriegelte nationale Interessen besprechen. Und wir leben eben in einer globalisierten Welt. Mit dem Effekt, dass es jetzt eben auch Migration gibt, die uns betrifft und die wir eigentlich nicht einkalkuliert hatten. Aber zwei Sachen irritieren mich. Das eine ist, dass wir so tun, als hätte es bis vor kurzem gar nicht wirklich Grenzen gegeben. Also wir lassen mal kurz die Mauern beiseite, Grenzen. Und es ist ja nun nicht so, dass man egal wo auf der Welt vor 5 oder 10 Jahren hätte sagen können, ich komme jetzt nach Deutschland oder nach Europa, in deinen Flieger steigen und herkommen. Das geht ja nicht. Und das Bewusstsein darüber, welche Grenzen es gibt, scheint bei uns, weil wir die gar nicht mehr sehen, gar nicht so groß zu sein. Das fand ich sehr interessant an der Frage, als es hieß, Angela Merkel hätte die Grenzen aufgemacht. Ne? Oder nicht dicht gemacht. Die Formulierung war, glaube ich, sie hat die Grenzen nicht dicht gemacht. Oder aufgemacht, ich weiß nicht. Ist ja auch wurscht. Jedenfalls Fakt ist, da waren keine Grenzen. So. Und dass es keine Grenzen gab, wurde irgendwie 1,5 später von irgendeinem Faktenchecker in der Tagesschau oder so entdeckt. Und ach Mensch, gucke mal, das war ja falsch. Und wir haben das jetzt jahrelang wiederholt und wiederholt. Und dieses Bewusstsein, sich anzugucken, okay, wir haben Grenzen. Und die sind nämlich genauso außerhalb von Europa. Zum Glück müssen wir keine Grenzen bauen, keine Mauern, weil wir eben das Meer haben. Und dann schwimmen da die Frontex-Schiffe und die sorgen dafür, dass die Leute eben, wenn es nicht anders geht, zu uns kommen, aber eigentlich ja möglichst abgedrängt werden. So, wir haben diese Grenzen auch vorher schon gehabt und das hat sich zugespitzt, da haben Sie bestimmt recht, aber also ich finde so jetzt darüber zu reden, Mensch, wir hatten eigentlich eine offene Gesellschaft und wir haben jetzt gemerkt, es klappt nicht so richtig, weil jetzt kommen doch so viele und jetzt müssen wir wieder Grenzen schaffen, die wir vorher gar nicht hatten, das stimmt nicht so ganz.
Bei der Frage, wie sich Menschen bewegen können, würde ich Ihnen recht geben. Aber Sie haben gerade gesagt, die Globalisierung ist ein Fakt. Ja? Aber vielleicht ist gerade auch die Globalisierung Teil des Problems, weil der Raum, in dem wir gestalten, so groß geworden ist, dass er eigentlich nicht mehr gestaltbar ist. Und da denke ich jetzt nicht an die Bewegung von Menschen, sondern wirklich um die Frage, wie regeln wir unsere eigenen Dinge, den Sozialstaat? Kriegen wir es hin, dass wir Unternehmen besteuern, die global aktiv sind? Fragen wie diese und die letztendlich zu einer politischen Heimatlosigkeit geführt haben, die auch das Bedürfnis nach, und jetzt komme ich auf die Frage, die wir heute stellen, wie viele Mauern brauchen wir, nach Mauern im weitesten Sinne wieder hervorrufen, indem man sagt, das ist zu entgrenzt, das ist nicht mehr steuerbar. Oder wir haben zumindest das Gefühl, dass es nicht steuerbar ist.
Jetzt komme ich endlich zu dem, was ich vorhin schon mehrfach gesagt habe. Bitte. Die Türkei baut mit EU-Hilfe eine Grenze zu Syrien. Da sind auch automatische Schussanlagen dabei, Überwachungstechnik, die von EU-Geldern gezahlt wird. Warum? Sie haben völlig recht. Also wir ignorieren, dass es diese Grenzen gibt. Sie sind da nur so ein bisschen woanders. Zum Beispiel zwischen der Türkei und Syrien, ja, um den Flüchtlingszustrom einzuschränken, zu beschränken, zu verhindern oder zu kontrollieren. Ja, darüber redet man natürlich nicht. Das ist schon seltsam.
Es ist ja auch ganz weit weg. Also ich würde mal tippen, die meisten kriegen sie mit, das meine ich. Also unser Wissen, unsere Wahrnehmung von Grenzen ist ja ganz abstrakt geworden, eben weil sie nicht mehr so sichtbar sind. Und das ist ja so interessant gewesen. Wir haben gar nicht mehr über Schengen geredet, bis auf einmal Leute kamen, die uns nicht gepasst haben. Mhm. Oder wir reden darüber, das hat man schon wieder vergessen, 2013 hatten wir eine wahnsinnig lange, ausführliche Debatte, weil am 01.01.2014 Rumänien und Bulgarien Freizügigkeit bekommen haben. Und dann war wieder die Debatte, um Gott, wenn jetzt diese Armutsmigration, was können wir, ne, so werden wir das verkraften, wir werden wieder mal untergehen, wieder dieses Endzeitszenario durch Migration, das dann über uns hereingebrochen ist. Und jetzt 5 Jahre später wissen wir, unterm Strich haben wir davon nur profitiert. Natürlich gab es auch Probleme und es gab auch Betrüger, aber unterm Strich haben wir davon profitiert. Oder ist unser Sozialstaat kollabiert?
Naja, das werden wir mal ab. Ne? Da kommt ja noch ein bisschen was auf uns zu.
Er ist nicht kollabiert. Würde da ein Nachbarland einwerfen, Dänemark, das politisch einen relativ strengen Kurs hat in der Flüchtlingspolitik. Interessanterweise haben sich aber auch die dänischen Sozialdemokraten irgendwann auf die andere Seite gestellt, also nicht auf die, wo man sie erwarten würde von der politischen Parteienfamilie her, weil sie gesagt haben, eben aus der Sorge um den Sozialstaat, ein so hohes soziales Schutzniveau, wie wir es haben, setzt voraus, dass diese Gesellschaft in gewisser Weise einigermaßen sozial homogen ist, also nicht so viel Migration verträgt. Auch wieder so eine Grenzziehung, die nicht aus xenophoben Gründen hervorgehoben wird, sondern aus Gründen, die wir wahrscheinlich alle begrüßen würden, Sozialstaat.
Ich kenne die Studien nicht aus Dänemark, aber in Deutschland ist es so, dass sämtliche Studien sagen, dass unser Sozialstaat ohne Migration mal echt ein Problem hätte. So.
Sämtliche Studien? Das wundert mich jetzt aber. Sämtliche Studien sagen das? Wir profitieren davon.
Das ist doch jetzt, glaube ich, ein Streit um die Frage. Also ich weiß nicht, also es gibt sicher auch in Deutschland nach wie vor Leute, die überhaupt keine Einwanderung wollen, aber das ist nun wirklich das bornierteste rechte Spektrum. Die Frage, über die wir, glaube ich, so wie wir hier am Tisch sitzen, uns doch dann eher die Köpfe heiß reden, ist die Frage, also tendieren wir eher zu der Haltung zu sagen, eigentlich sollte jeder, der nach Deutschland kommen will, sei es aus Armutsgründen, oder reden wir mal über die Wirtschaft, also eben vor allem aus Armutsgründen, hat gewissermaßen einen moralischen Anspruch, weil wir sind ja auch beteiligt daran, ich glaube, das würde Ingo Schulze sagen, wir, der reiche Westen, haben ja auch dazu beigetragen, dass es dem so schlecht geht, also hat der gewissermaßen ein moralisches Recht, zu uns kommen zu wollen. Und wenn man diese Position radikal vertritt, würde ich auch eher sagen, und da brauche ich, glaube ich, keine Studien, sondern nur irgendwie eine Basiseinschätzung einer Wirklichkeit, wenn wir radikal sagen, also eben, wir schützen Grenzen überhaupt nicht mehr. Jeder, der sich auf den Weg nach Deutschland macht, kann nach Deutschland reinkommen. Würde es mich, ich sage es mal vorsichtig, sehr, sehr wundern, wenn in 5 Jahren der Sozialstaat, so wie wir ihn kennen, noch funktioniert. Aber auf der anderen Seite haben Sie natürlich völlig recht.
Ganz kurz mal Einigkeit herzustellen, das will niemand.
Ja, genau, das wäre ein
Thematwist.
Naja, also ich weiß nicht, ob das niemand will. Ich habe gerade vor einem halben Jahr mit einer mehrfach prämierten Doktorarbeit eines Politologen, der sagt, Grenzen sind moralisch nicht rechtfertigbar. Also diese Position ist durchaus jetzt nicht am linken Stammtisch, sondern auch im gebildeten Milieu zu sagen,
ich frage mal an diesem Tisch.
Jede Grenze ist tendenziell ein moralisches Unrecht, diese Position.
Ist jede Grenze ein moralisches Unrecht? Gibt es jemanden, Ingo Schulze, ich schaue in Ihre Richtung, aber nur zufällig
gerade. Wissen Sie, das Problem ist, dass oder um es konkret zu sagen, auch wenn ich es vielleicht schon mal gesagt habe, als Angela Merkel sagte, wir schaffen das, hätte sie eigentlich sagen sollen, wir fangen endlich mal an, uns diesem Problem zu stellen. Und das ist kein Problem, das wir irgendwie jetzt so ad hoc und in 5 Jahren oder in 10 Jahren lösen, weil hinter dieser Formulierung, wir schaffen das, lauert immer schon der Feierabend oder der Urlaub im nächsten Jahr. Und letztlich geht es ja darum, wie kriegen wir eine Welt hin, die sozusagen diese Mauern, dass wir die nicht brauchen. Das ist ja für jeden, der ein moralisches Wesen ist, ja auch ein Problem. Und Sie müssen ja ganz egal, ob das Bukarest ist oder ob das Peking ist, das was sichtbar ist, vom Lebensmittel, gut, in Peking vielleicht nicht, aber die gehen Sie in Bukarest in den Lebensmittelladen. Es sind alles unsere Produkte da drin. Man kennt sich sofort aus, ganz zu schweigen von den Autos und. Und wir können natürlich nicht erwarten, dass alle unser Zeug nehmen, aber dann bleibt mal alle weg, schickt uns das Geld. Und das ist, natürlich geht es nicht einfach, die Grenzen aufzumachen, aber es geht auch nicht, die Grenzen zuzumachen. Also man muss darüber nachdenken, wie man diesem Problem grundsätzlich sich begegnet. Und
genau,
und da kann man aber eben, und da kann man, da ist es aber eben auch falsch zu sagen, wir Deutsche, weil es natürlich auch in Deutschland ganz unterschiedliche Interessen gibt. Die von dieser Globalisierung profitieren, sind nicht die Folgen auszubaden haben. Und da überlagern sich einfach sozusagen verschiedene Konflikte. Und das wird dann gern gegeneinander ausgespielt. Die andere Frage ist, das fand ich immer ein wichtiges Bild, als Chili die Banane hochhielt nach der ersten Bundestagswahl, an der die Ostdeutschen teilgenommen hatten. Und da kann man drüber diskutieren, die Ostdeutschen wollten nur die Banane oder nicht. Wollten sie, glaube ich, nicht, aber eben auch. Aber wir haben alle, Ost wie West, wenn ich das mal so generalisieren darf, immer so getan, als Thema eben die Banane von Rhein und Mosel. Und das ist, glaube ich, das Problem.
Aber ist das denn alles nur ein soziales Problem, so wie wir das gerade diskutiert haben, wie ich das auch eingeworfen habe? Die Frage stellt sich ja auch, gibt es Grenzziehungen und Mauern, die sich rechtfertigen dadurch, dass man sagt, wir brauchen eine gewisse Homogenität in einer Gesellschaft und haben nur die Möglichkeit, einen bestimmten Grad an Veränderung, und sei es eben auch durch die Veränderung der Bevölkerungszusammensetzung, zuzulassen.
In diesem Plädoyer von Ingo Schulze stimme ich insofern zu, als wir uns endlich mal Gedanken darüber machen sollten. Ja, in der Tat. Es gibt zwei Migrationsforscher, die ich sehr schätze. Der eine heißt Paul Collier, der andere heißt Ruth Koopmans. Die sagen, sicher, Migration, Wanderungsbewegung hat es immer gegeben. Es kommt auf die Quantität an. Wie viel verträgt ein Gemeinwesen auf einmal? Und es kommt natürlich auch auf die Qualität an. Also auf welcher Ebene kann man sich verständigen? Das können Werte sein, das können Sitten und Gebräuche sein, das kann Religion sein zum Beispiel. Ich muss gestehen, also als Frauenbewegte möchte ich bestimmte reaktionäre Ideologien hier nicht haben in diesem Land. Ich möchte nicht, dass sie an Macht gewinnen, ja, dass sie mehrheitsfähig werden.
Also dafür Sie möchten nicht, dass Trump nach Deutschland kommt.
Dagegen hätte ich nichts, ehrlich gesagt. Er ist der amerikanische Präsident. Ja, nee, sorry. Also er wandert ja nicht bei uns ein.
Ich finde ihn auch recht reaktionär und frauenfeindlich, aber das ist eine Ansichtssache.
Ja, ich weiß nicht, ist eine Ideologie, er ist ein Mensch und er ist der Präsident der USA und deshalb wird er nicht zu uns kommen wollen.
An wen denken Sie denn?
Gehen Sie nicht? An den Islam natürlich, ja. Okay. Ja, natürlich, sicher. Also ein sehr, sehr orthodox verstandener Islam mit seinem Frauenbild, sorry, dem wünsche ich keine Mehrheit in diesem Land, ganz einfach.
Das würde aber für alle religiösen Extremen
zutreffen. Wir können das jetzt alles verwässern und sagen, alle Religionen sind irgendwie sonst wie was.
Alle
aber
extremen Religionen.
Es ist, der Punkt ist einfach Quantität und Qualität. Es muss halt auch ein bisschen passen. So.
Ist das ein Kriterium, Quantität und Qualität? Dass wir anwenden müssen.
Also mir wäre lieber, Sie würden jetzt nicht auf mich zeigen, weil über Qualität von Werten und also für mich so Herabstufungen von pauschalen Gruppen und pauschalen, also die eine Religion, da steige ich ehrlich gesagt schon aus.
Warum steigen Sie aus?
Ich finde die Begriffe, weil ich das keine Niveaudebatte finde. Was soll ich da jetzt, soll ich jetzt erklären, nicht alle Muslime sind so
ich
schlimm?
Ich habe nicht von Muslimen gesprochen, sondern vom Islam.
Ach so.
Ja.
Und wo genau ist da der Unterschied?
Das ist interessant.
Da
muss ich mal meine muslimischen Freunde fragen, ob da kein Unterschied ist. Ja.
Das verstehe ich gar
nicht. Führen Sie es aus, Frau Stephan. Sie sagen, es ist der Islam an sich, wenn er Ideologie wird, wenn ich Sie richtig verstehe.
Es reisen ja keine Religionen ein.
Bitte?
Es reisen ja keine Religionen ein oder wandern ein. Sie reden ja von Menschen.
Ja, ja, ja. Es wandern Menschen ein, die ein Frauenbild mitbringen, das ich fürchterlich finde, das ich reaktionär finde, das ich schrecklich finde, das ich erschreckend finde. Und ganz ehrlich gesagt, da kann ich mir nicht wirklich vorstellen, dass die Frauenbewegung irgendwie jahrzehntelang vor sich hingekämpft hat und nun plötzlich finden wir was anderes toll.
Also ja? Da würde ich gerne mal als Ostler sagen, dann hätte man einfach mal die Schwangerschaftsabbruchregel des Ostens übernehmen können. Das wäre sehr viel besser gewesen und sehr viel frauenfreundlicher.
Das finde ich jetzt auch nicht sehr niveauvoll, nee, ehrlich
wieso?
Gesagt.
Wieso? Also, da geht es richtig, um die Rechte der Frauen, sehr, sehr konkret. Ja? Ich hatte jetzt einen Gast aus Sarajevo, was denken Sie, wie die darüber denken? Das waren nur hauptsächlich Muslime, die da waren. Weil das fand ich so, dass sie sagten, die Ersten, auf die wir aufgepasst haben, dass denen nichts passiert, das waren die Serben in Sarajevo. Da waren 3 Jahre, sind die einfach beschossen worden. Und wenn man es dann eben nach Religion einteilen würde, waren die Beschossenen die Muslime und das andere die Christen. Das sind keine ja. guten Kriterien mit diesen Religionen. Es gibt, ich verstehe genau das, was Sie sagen, die einen sind so, die anderen sind so. Ich meine, es ist jede Religion, die sich radikalisiert. Und da gibt es eben auch die Evangelikalen, die von Trump unterstützt werden, die Trump unterstützen.
Orthodoxe
die
möchte Juden ich, nicht zu vergessen.
Ja, die möchte ich. Es ist schon
wir immer. Können das alles verwässern.
Ja,
können
das
alles
nicht verwässern. Da muss man schon aufpassen.
Wir sollen es nicht verwässern. Und Herr Ratermann, ich verstehe einerseits Ihren Reflex, aber gleichzeitig glaube ich, dass dieser Austausch oder diese Debatte notwendig ist. Das, was Cora Stephan sagt, ist ein Blickwinkel, den sie nicht ganz alleine hat in diesem Land. Insofern muss dieser Dialog sein.
Ja, aber ich möchte ungern jetzt in die Rolle kommen, plötzlich. Also wir sind ja schon beim radikalen Islam gerade gelandet. Ich weiß gar nicht, wann genau das passiert ist. Aber also so überhaupt jetzt...
Das Phänomen gibt es nicht.
Nö, das habe ich nicht gesagt. Aber Sie haben doch gerade nicht gesagt, ich möchte nicht, dass Extremisten einwandern, sondern Sie haben gesagt, ich möchte nicht, dass aus bestimmten... Also wenn ich es richtig verstanden habe, manche Menschen passen qualitativ nicht zu uns. Ja? Und damit meinen Sie wahrscheinlich nicht Extremisten,
glaube,
sondern eine Religionsgruppe.
Ein Kulturkonflikt gibt
genau.
es, ein Clash of Cultures.
Und wen meinen Sie damit?
Genau.
Wenn nur der Islam, welche Menschengruppe meinen Sie damit? Vielleicht habe ich es einfach noch nicht verstanden.
Aber ich glaube, Sie haben es einfach nicht verstanden.
Jetzt vorführen, wie man ein unproduktives Gespräch...
Ich überlege gerade... Die ganze Zeit, welche Frage sich stellt. Vielleicht haben Sie eine, die uns da weiterführt.
Ich versuche mal einen Vermittlungsvorschlag. Also ich glaube tatsächlich auch, da gebe ich Ihnen recht, Frau Attermann, dass diese Redesätze, die mit der Islam anfangen, finde ich auch schwierig. Dann muss man das aber auch konsequent durchhalten. Dann muss man auch sagen, ein Satz wie der Islam gehört zu Deutschland ist auch Quatsch. Also das Problem ist, entweder ich halte diese Rede insgesamt für produktiv, deshalb halte ich es für kontraproduktiv, wenn man sagt, der Islam passt nicht zu Deutschland. Ich halte es aber auch für kontraproduktiv, so einen Feiertagssatz zu sagen, wie der Islam gehört zu Deutschland. Ich kann zum Beispiel nur sagen, dass jemand wie meine Freundin Serhan Ateş in Berlin, selbst noch in der Türkei geboren, die versucht, wirklich mit einer unermüdlichen Energie und Leidenschaft eine sich sozusagen mit dem Rechtsstaat 100% verträgliche Moschee, die Ibn-Rushd-Goethe-Moschee in Berlin aufzuziehen, um eben zu zeigen, das ist eine Form von Islam, von islamischem Glauben, der natürlich sehr, sehr wohl verträglich ist mit dem, was der Westen an Säkularisation... Und deshalb, mir ist es immer wichtiger zu sagen, lasst uns doch auf solche Beispiele gucken. Lasst uns solche Menschen mit Leidenschaft unterstützen. Gerade in einem Land wie Deutschland, wo, wenn wir uns richtig erinnern, auch schon mal eine Reformation vor einigen 100 Jahren passiert ist. Was wäre das für ein wunderbares Ziel zu sagen, warum soll nicht Deutschland, traditionell ein Land der Reformation, das europäische Land sein, wo wir wirklich jeden, der versucht, einen Islam eben aus diesen radikal bornierten Formen rauszuholen und einen sozusagen aufgeklärten, reformierten Islam zu praktizieren, den unterstützen wir leidenschaftlich. Das halte ich für sinnvoll.
Und den Islamkritiker unterstützen wir auch und wir möchten nicht, dass er nur unter Polizeischutz leben muss.
Ja, Serhan Ateş lebt mit Polizeischutz. Ja, aber glaube ich trotzdem, wenn sie, was sie jetzt leider nicht tut, hier mit an diesem Tisch säße, würde sie auch sagen, also deshalb finde ich ihre Arbeit so toll, weil sie ist eben weder in diesem einen Lager, die Sätze im positiven Sinne noch im negativen Sinne mit der Islam anfangen, sondern sie versucht, eine ganz, ganz konkrete Arbeit zu machen, die mich sehr beeindruckt. Und da kann ich nur sagen, das finde ich die produktiven Wege. aber sich sozusagen jetzt gegenseitig abzuwatschen, ob man böse oder gut gemeinte Sätze mit der Islam anfangen, also ich finde beides eben gleich unproduktiv.
Keine. Ja, also okay. Meine These ist ja, der Islam gehört deswegen zu Deutschland, weil wir ständig über den Islam reden. Also ich habe kein, wir reden hier, vier Menschen reden über Deutschland und die Welt und wir reden ab Minute so und so über den Islam und ob er zu Deutschland gehört oder nicht, in der Tat. Und ich finde, weil wir und weil auch jedes Kanzlerduell und jede politische Sendung, habe ich das Gefühl, die irgendwie inhaltlicher wird, irgendwie über den Islam redet, das Thema scheint uns ja doch irgendwie ein Anliegen zu sein.
Das scheint
uns
ein Anliegen
zu sein, ja.
Auch, aber aufgrund und entlang der Frage, ab wann es, und so verstehe ich Sie, Frau Stephan, ab wann es Fremdheitsgefühle gibt oder ab wann es das, die Sorge gibt, dass das Leben so, wie man es lebt, durch Einwanderung beispielsweise sich verändert. Und zwar schneller verändert, als man mitgehen kann, mitgehen möchte.
Und das hat natürlich auch was mit Quantitäten zu tun.
Ja. Hat es was mit Quantitäten zu tun? Also diese Frage würde ich gerade mal stellen. Gibt es so etwas wie ein Maximum dessen, was man schaffen kann an Integration?
Aber dann müssten Sie doch an der Grenze erstmal die Werte abfragen, um dann zu wissen, haben wir jetzt 200 von denen zu viel? Oder sagen Sie jetzt pauschal, alle Syrer gehören in die eine Gruppe? Und das merken wir ja schon, das ist ja sozusagen unser Konflikt.
Mhm. Also ich finde, dieses pauschal zumindest sagen, kontrollieren.
Jemand hat den islamischen Hut auf.
Und sich überlegen, wen man reinlassen will und warum man ihn reinlassen will. Das Problem ist doch der Kontrollverlust. Wir haben seit 2015 einen Kontrollverlust. Bei der ungarischen Grenze zu sagen, komm, jetzt hier, das geht jetzt nicht, da ballen wir, lassen sie rein, völlig selbstverständlich, finde ich. Aber danach sozusagen das alles weiterlaufen zu lassen, als ob nichts wäre, als ob man eben nicht, als ob sozusagen der Nationalstaat nicht existierte und Schengen nicht existierte, Schengen hat nicht funktioniert. Also was macht man in dem Moment? Man versucht, Kontrolle wieder zu gewinnen. Was ja nicht heißt, man schottet ab. Das wird ja immer gern verwechselt. Man schottet sich nicht ab. Ich habe auch früher gut gelebt, als man an den Grenzübergängen noch seinen Pass vorzeigen musste. Aber man will wissen, wer hier reinkommt. Und wenn das Gefühl überhand nimmt, dass man die Kontrolle darüber verloren hat und dass es hier in Größenordnungen geht, die schon sehr ans Eingemachte gehen, dann läuft was schief. Und ich finde, das läuft schief.
Gibt es ein Recht festzulegen für eine Gemeinschaft, in dem Fall ist es die Nation, wer dazugehören darf und wer nicht?
Na klar, natürlich.
Was sagen Sie?
Das ist der Sinn des Nationalstaats.
Ja, also das war ja die These, die ich vorhin sagte. Also da muss man die radikale Gegenthese vertreten und sagen, Grenzen darf es nicht geben, aber dann muss man auch Staatsbürgerschaften, glaube ich, konsequenterweise global entscheiden abzuschaffen. Also ich habe keine Fantasie, wie diese Welt aussehen soll, aber solange es Staatsbürgerschaften gibt, hat der Staat natürlich das Recht zu entscheiden, wer Staatsbürger wird und wer nicht.
Ja, natürlich muss er das auch. Bloß wir sollten uns darüber mal klar werden, was das bedeutet, weil das spielt immer, also wir können uns entscheiden, aber wir sollen wissen, was diese Entscheidung bedeuten. Wir haben ja gerade gehört, Grenze zwischen Türkei, Syrien, offenbar sogar mit Selbstschussanlagen. Wir haben die bewachte Grenze Türkei, Griechenland. Wir haben das die eigentlichen Grenzen haben wir sehr weit von uns weg geschoben. Am liebsten hätten wir ja auch diese Auffanglager. Was da in Libyen passiert, wollen wir alle nicht wissen, weil wer sich das vorstellt, was in der Sahara passiert, wollen wir auch nicht wissen. Aber andererseits halten wir unsere EU-Agrarsubventionen aufrecht, mit denen wir eigentlich sozusagen die Migration anheizen, weil wir was kaputt machen. Und das ist, glaube ich, der Punkt, dass wir uns endlich mal ein Bewusstsein dafür verschaffen müssen und daraus eben auch entsprechende Handlung, dass unser Alltag diese Migrationsbewegung anheizt, dass die einfach diese Ungerechtigkeit, ganz zu schweigen von Klimaentwicklung.
Mhm. Herr Dattermann, es sind so viele Fragen und Linien offen, aber Sie haben jetzt allein mit Blick auf die Zeit so etwas wie ein Schlusswort an dieser Stelle.
Oh je, ja. Oh Gott. Ja, ich glaube, ich fände es schön, wenn wir versuchen würden, was immer wir machen und wie immer wir das regeln. Und wir müssen natürlich irgendwas regeln. Ich glaube, zumindest da sind wir uns einig. Dass man guckt, dass man eben kein Zwei-Klassensystem oder ein Drei-Klassensystem oder Vier-Klassensystem hinbekommt. Denn, ich kann nur sagen, ich komme ja aus einer türkischen Familie und wir hatten ja die Staatsbürgerschaftsregelung, dass es irgendwie so war, eigentlich ist die Mehrheit der Leute, die in Deutschland sich einbürgert, unter Hinnahme der Mehrstaatlichkeit. Also die dürfen eigentlich, die meisten Menschen in Deutschland, die einen deutschen Pass haben und sich einbürgern lassen, kriegen Doppelpass. Bei Türken und Arabern war es nicht möglich. Mit allen anderen gab es so Sonderabkommen. Das kriegen Türken mit. Das wissen die anderen gar nicht. So. Und das ist schwierig in der zweiten und dritten Generation, wenn heute gesagt wird, Mensch, wieso fühlen die sich denn alle immer noch nicht so richtig deutsch und warum sagen die noch, ich bin Türke? Oder wenn man sie 30 Mal am Tag fragt, wo sie herkommen, ne, ist ja meine These, macht auch nicht gerade ein Zugehörigkeitsgefühl. Und ich glaube, dass, also was, wie immer wir das regeln, müssen wir irgendwie gucken, dass wir nicht Ungleichwertigkeiten schaffen. So. Vielleicht das so zum versöhnlichen Ende.
Ich nehme es als versöhnliches Ende. Zu unserem runden Tisch, der die Frage hatte, wie viele Mauern brauchen wir? Ich habe den Eindruck, wir haben noch sehr viel mehr Fragen auf den Tisch gebracht als möglicherweise Antworten. Aber das ist wahrscheinlich auch in der Natur der Sache bei großen gesellschaftlichen Streitthemen. Ich danke ganz herzlich hier im Literaturhaus Leipzig dieser Runde der Schriftstellerin Cora Stephan, der Spiegel-Kolumnistin und Journalistin Ferda Attermann. Dankeschön auch an die Autoren Ingo Schulze und Thea Dorn. Mehr zum Rundentisch finden Sie online deutschlandfunkkultur.de.